Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt.
Ich bin Lorenz Klein.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 137 unseres Podcasts. Heute ist ein wundervoller Freitag, der 26. Mai 2023 und wir freuen uns auf das lange Wochenende. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Wir sprachen mit Florian Kümper, Chef und Mitgründer des Maklerpools Finanzritter, über die Ambitionen des jungen Unternehmens im stark umkämpften Poolmarkt.
In den News der Woche beschäftigt uns, was der taufrische Gesetzesentwurf zur EU-Kleinanlegerstrategie für die Versicherungsbranche bedeuten könnte. Die Assicurata hat zusammengetragen, was eine Pflegezusatzversicherung kostet. Bei der Barmer ist der Krankenstand kräftig nach oben geschnellt und eine aktuelle Analyse zur Schaden- und Unfallversicherung offenbart, dass vor allem die Wohngebäude- und Kfz-Versicherer unter erheblichem Druck stehen.
Wir haben wieder einen Rechtsschutztipp des Monats in Zusammenarbeit mit Milan Jarosch von der DMB Rechtsschutzversicherung für Sie.
Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Mai, Nachhaltigkeit, sprechen wir mit der Maklerin Veronika Potzins darüber, wie sie Frauen bei ihren Finanzen hilft und was die Männer dazu sagen.
Im Gespräch.
Florian Kümper ist schon seit über 15 Jahren Versicherungsmakler. Doch was ihm der Markt in Sachen Maklerverwaltungsprogramm alles so anzubieten hatte, gefiel ihm irgendwie nicht so richtig. Also machte er sich 2015 mit ein paar verwegenen Mitstreitern daran, ein eigenes Maklerverwaltungsprogramm auf die Beine zu stellen. Wie sich aus einer Dachbodenidee ein Maklerpool mit hohen Ambitionen entwickeln konnte und wie sich das Unternehmen Finanzritter im Haifischbecken-Poolmarkt behaupten möchte, darüber sprechen wir jetzt mit Florian Kümper. Übrigens, wenn Sie mehr über Finanzritter erfahren möchten, schauen Sie doch einfach bei der Roadshow am 26. und 27. Juni in Köln vorbei. Pfefferminzia wird dort ebenfalls mit einem Stand vertreten sein. Den Link zur Anmeldung finden Sie in den Shownotes. Hallo Florian Kümper, viele Grüße nach Iserlohn. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, Herr Kümper, kürzlich sprachen wir hier im Podcast mit Stefan Schmidt von InnoInvest über seinen neu gegründeten Maklerpool. InnoInvest sage traditionellen Maklerpools den Preiskampf an, sagte Schmidt. Ja, jetzt kann man zu dieser Aussage so oder so stehen. Auf alle Fälle merkt man daran, der Poolmarkt ist heiß umkämpft. Warum haben Sie sich als Gründer von Finanzritter ebenfalls in dieses Haifischbecken, muss man ja fast sagen, gestürzt? Was hat denn Finanzritter da geritten, um es mal so ein bisschen flapsig zu formulieren?
Ja, also im Prinzip ist das ja aus meiner eigenen Arbeit heraus entstanden.
Eben genau als Versicherungsmakler?
Deswegen, richtig, genau. Also ich bin seit 2005 in der Versicherungsbranche, seit 2009 unabhängiger Makler und 2015 hatte ich salopp gesagt, überhaupt keinen Bock mehr. nicht auf meinen Job, sondern auf die Verwaltungsarbeiten, die dort anfallen. Ich hatte keine Lust, Dinge erledigen zu müssen, die nicht zu meiner Expertise als Versicherungsmakler gehören. Sei es Bankverbindungen hin und her zu schieben und so weiter. Mhm. Und ich hatte auch keine Lust mehr, verschiedene Programme zu bedienen. Ja, also das eine konnte eine tolle Dateiablage, das nächste kann schön rechnen, wieder das nächste sah nicht gerade aus wie DOS oder Windows 3.11. Und so ist das eigentlich entstanden. Und dann war ich auch unzufrieden mit den Pools, die am Markt waren. Und dann habe ich meine Schulfreunde damals angerufen, die irgendwie alle gefühlt seit der Geburt programmieren. Und habe denen halt gesagt, Mensch Jungs, baut mir doch mal eine Software, die mir die Arbeit abnimmt. So ist das dann entstanden, dass er gesagt hat, Mensch, das können wir ja, oder sollten wir den Maklern zugeben. Das war 2015. Das ging 2015 dann los, genau. Wir haben uns dann 2015 eben zusammengesetzt, Ich habe noch gedacht, ne, das machen die mal eben so. Das war damals. Wir haben dann schnell gemerkt, nee, das ist ein Vollzeitjob, den wir hier angehen. Und so ist das halt entstanden. Wir haben uns dann monatelang zusammengesetzt, haben einfach geschaut, naja, welche Arbeiten hat der Florian eigentlich so zu erledigen den ganzen lieben langen Tag? Verdient er mit einer Lebensversicherung gleich 100.000 Euro oder... ja, muss der dafür auch was tun, haben die Aufgaben eben identifiziert, minutiös dann heruntergeschrieben und heruntergebrochen. Also auch, naja, wenn ich eine Haftpflicht kündige.
Ne?
Ja, genau, ne, so, wenn ich eine Haftpflicht kündige, was geht dem denn voraus, was kommt danach, wie sieht so eine Beratung aus und so weiter. Und haben dann eben festgestellt, ja, wir können das, wir können die kompletten Verwaltungsarbeiten digitalisieren und wir können da sogar noch einen draufsetzen und übernehmen eine komplett automatisierte Beratung im Sachversicherungsgeschäft. Mhm. So ist Finanzritter dann entstanden, ne? Genau.
Okay, es heißt ja dann immer, ja, man muss dann auch die PS auf die Straße bringen. Also es nützt nichts, wenn man da ein tolles Tool hat. Am Ende ist aber keiner benutzt.
Richtig.
Und das, worauf ich da hinaus möchte, ist, dass man sich als Newcomer im Markt ja auch bekannt machen muss. Es braucht knackige Botschaften. Ich hatte vorhin Herrn Schmidt zitiert mit dem Stichwort Preiskampfansage. Und nun sagen Sie, zum Beispiel auf Ihrer Website, dass der Makler mit Finanzritter überhaupt keinen Aufwand mehr habe für sein Sachgeschäft.
Richtig.
Es gibt ein Zitat auf der Seite, der beste Service, die besten Werkzeuge, der beste Pool. Ja, das kann ja nun jeder behaupten. Wie wollen sich diese hehren Versprechen denn mit Leben füllen?
Naja, wie gesagt, wir haben ja 2015 angefangen, wir haben uns anders aufgestellt als die Mitbewerber und auch als andere Startups. So 2015 war ja, die Zeit, wo die Startups gerade im Infotech-Bereich wie die Pilze
gefühlt
aus dem Boden
schon eine Ewigkeit
geschossen
her,
sind.
Ne?
Genau.
Aus technologischer Sicht, ja.
Ja, und wir haben halt gesagt, wir machen es anders. Wir gehen jetzt nicht raus, packen ein schönes Bild in eine App und werben schnell 100.000 Kunden an, nur am Ende des Tages dann festzustellen, ach, die müssen auch betreut werden, die Kunden, ja, ist ja doof. Wir haben ja die Technik nicht gebaut, sondern wir haben uns darauf konzentriert, genau das zu machen, den Maschinenraum fertigzustellen, die Prozesse auszuprobieren, die KI anzulernen, und sind dann eben diesen Weg gegangen und haben uns ja dann tatsächlich auch erst 2022 vollständig dem Maklermarkt geöffnet. Ne? Also wir haben gesagt, am Ende gewinnt der, dessen Prozesse wirklich da sind und funktionieren. Das haben wir dann gemacht, haben lange Zeit programmiert, hatten Glück mit den Investoren, dass sie den Weg auch mitgegangen sind. Oder was heißt Glück? Es war natürlich auch von vornherein so kommuniziert und gewollt. Haben zuerst den Maschinenraum gebaut und sagen, jetzt sind wir soweit, wir können raus und haben genau das getan. Vielleicht zum Punkt Preiskampf. Ich weiß nicht, ob es der Preis ist, der heutzutage entscheidet. wir merken ja immer mehr, dass die Makler tatsächlich einfach überlastet sind von den Verwaltungsarbeiten, von den ganzen Regulatorien und so weiter. Und da schaffen wir eben Abhilfe. Wir haben ja unheimlich viele Makler, die Lebensversicherung verkaufen, Krankenversicherung verkaufen und dann natürlich auch ihr Geld mit verdienen. Und auf der anderen Seite dann das Sachversicherungsgeschäft liegen lassen, weil sie sagen, macht mir die meiste Arbeit, ich habe die ganzen Schäden, ich muss ständig das überprüfen, ich habe auch da eine große Haftung und verdiene einfach nichts daran. Und das ist der Ansatz, wo wir sagen, okay, wir übernehmen das für dich und du konzentrierst dich wieder auf dein Kerngeschäft.
Okay, welche Makler wünschen Sie sich denn dann? Wie sind die aufgestellt? Welches Mindset im Neudeutsch bringen die mit? Haben Sie da Wunschvorstellungen? Oder was ist der typische Makler, der auf Sie zukommt? Ist das der mit dem Bauchladen, mit ein bisschen Sach und Leben?
Das Schöne ist, dass wir völlig falsch lagen ganz am Anfang. Wir haben so gesagt, na ja, wir sind digital, dann sind das alles die jüngeren digitalen Makler, die zu uns kommen, da die ja auch die digitalen Lösungen wollen. Ja, die sind es auch. Aber was wir eben nicht berücksichtigt hatten damals, und das ist gut für uns, dass wir doch die breite Masse treffen einfach. Ne? Wir haben Makler, die wirklich sagen, ich mache ausschließlich PKV-Beratung, ne? Also private Krankenversicherung. Wir haben welche, die sagen, ich konzentriere mich auf Lebensversicherungsgeschäft. Das ist natürlich was, wir reden hier ständig und immer wieder über ein Provisionsverbot etc., so dass diese Makler halt auch sagen, wir müssen was tun, wir müssen irgendwo auch einen Sachbestand aufbauen, um unsere Zukunft auch zu sichern. Und nebenher Naja, wenn ein Kunde einem PKV-Makler seine private Krankenversicherung, also seine Gesundheit in die Hände legt, natürlich macht er auch das Sachgeschäft dort. Ja, also das sind viele Makler, die wir dort haben. Von daher kann ich gar nicht sagen, wer der Wunschmakler ist. Natürlich sollte er technikaffin sein, auch wenn wir ein sehr einfaches System haben. Aber wenn ein Makler sagt, ich möchte gerne noch mit Papierakten arbeiten, okay, dann ist das nicht unser Partner. Ja? Mhm. Ansonsten haben wir wirklich alle Altersklassen dabei. Unser ältester Makler ist jetzt ja, knapp über 80. Der hat nie den Absprung geschafft irgendwo, ne? Der ist einfach, wollte auch immer weiterarbeiten und der arbeitet gut, ne? Also, und wir sichern ihm ja auch dazu noch so ein bisschen seinen Bestand. Der kann sich mehr zurücklehnen jetzt endlich, geht in den Ruhestand mehr. Und wir, ja, übernehmen halt in dem Sinne seine Verwaltungsarbeiten. Das ist für ihn natürlich perfekt, ne? Das ist so dann im Prinzip auch in die Richtung Maklerrente, ne?
Ja. Es heißt ja auch immer, dass Makler eigentlich gar nicht die Zeit haben, sich ihren Bestand mal genauer anzuschauen. Und da schlummern ja womöglich auch Schätze, aber vielleicht auch Haftungsrisiken. Unterstützen Sie da, dass man vielleicht über die Software auch mal seinen Bestand durchflügen kann und merkt, okay, da muss ich vielleicht nochmal ran, auf den Kunden nochmal zukommen?
Genau, nicht nur, dass er das kann, sondern das macht unsere Software eben vollautomatisch. Vereinfacht gesagt, wenn wir die Kundendaten haben, egal wie sie gekommen sind, ob über eine Datenlieferung, der Kunde kann sich selbst anlegen in so einem Fragebogen, Format. Die Makler können über die eigene Maklerverwaltungssoftware, die wir haben, die Kunden anlegen. Es dauert so im Schnitt 5 Minuten, dann ist ein Kunde auf der Plattform. Ja, sei denn, der Kunde hat jetzt 30 Häuser, 40 Autos und so weiter, dann braucht das ein bisschen länger. Aber der Durchschnittskunde, der benötigt 5 Minuten. Und die Software macht jetzt Folgendes, die analysiert sofort in Echtzeit diesen Kunden. Also sie schaut nach, in welcher individuellen Situation befindet sich der Kunde. Sie prüft nach, welche Versicherungssparten sind für den Kunden erforderlich. Also Hausrat, Haftpflicht, Unfall, eine Krankenversicherung, eine BU, wie auch immer. Im Bereich Lebens- und Krankenversicherung sowie Gewerbesach triggert sie beim Kunden das auch an und sagt ihm, hier schau mal, du in deiner Situation solltest eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Erklärt dem Kunden kurz, was eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist. Und wenn der Kunde jetzt sagt, ja, ich möchte hier beraten werden, dann geht das sofort an den Makler, weil wir sagen, hier, lieber Kunde, ist eine persönliche Beratung erforderlich. Absolut. Ja, also es gibt Sparten, wo ich sage, da sollte die persönliche Beratung einfach drin sein. So, und im Privatsachbereich, da gehen wir dann deutlich weiter. Hier filtern wir nicht nur raus, dass er eine Haftpflichtversicherung benötigt, sondern wir filtern den Bedarf raus. Also müssen deliktunfähige Kinder mitversichert werden, müssen Häuser mitversichert werden, hat er spezielle Hobbys, egal was. Das filtert die Software sofort raus, sucht am Markt alle Tarife heraus, die mindestens den Bedarf erfüllen. Und stellt den Preis-Leistungssieger daraus dann samt VVG-konformer Dokumente in die Software ein, sodass der Kunde auf Knopfdruck abschließen kann. Ja? Sie vergleicht dabei gleich Vorverträge mit. Das heißt, wenn Sie jetzt schon eine Hausrat haben, dann machen wir das zu unter anderem auch mit Vers-Navi und so weiter, dass wir dort die Vorverträge eben einfach mitvergleichen, sodass wir dem Makler auf der einen Seite das Sachgeschäft abnehmen, auf der anderen Seite dem Kunden alle seine Lücken aufzeigen, und den Kunden auch aktualisieren. Auch das ist was ein Makler ja nicht leisten kann, ne? Wenn ein Makler hat die Pflicht, seinen Kunden einmal im Jahr anzurufen und zu fragen, ob sich was geändert hat. Also wenn ich 1000 Kunden habe, dann bin ich aber viel damit beschäftigt. Ja? Und das ist eben was die Software auch gleich mit übernimmt, ne?
Okay, das sind natürlich auch Dinge, die sehr viel Geld kosten, sicherlich. Sind Sie denn schon so weit, dass Sie sagen, wir können damit gut leben, wir schreiben schwarze Zahlen, wir machen Gewinne?
Nein, wir schreiben noch keine schwarzen Zahlen. Okay. Das ist aber auch gewollt. Also wir sind in der Wachstumsphase, das heißt, wir geben natürlich auch momentan viel Geld für Marketing etc. aus. Klar, wir müssen eben am Markt auch bekannt werden, ne? Das ist das, was Sie eben auch eingangs sagten. Wir haben uns auf einen Markt begeben, wo zwar keine 3 Millionen Wettbewerber sind, aber wir eben auch starke Wettbewerber haben, ne?
Und auch große.
Ja, genau, ne? Also und wenn wir jetzt am Markt Fuß fassen, was sehr gut läuft aktuell, wir sind mehr als zufrieden, haben die Ziele überfüllt, dann kostet das natürlich im Moment Geld.
Ja? Aber werden dann die Größenvorteile vielleicht überschätzt, weil es ja immer heißt, ne, Stichwort Superpool, wenn einer ja schon wirklich viel auf der Habenseite hat an Beständen und so weiter, dass ja der es natürlich auch leicht hat, Investoren anzuziehen und da auch Wettbewerber vielleicht aufzukaufen. Wie nehmen Sie den Gesamtmarkt wahr?
Also, na klar, wir haben eine Konsolidierungsphase hier auch, und na klar, es ist viel Geld aktuell, gerade bei den großen Pools im Spiel, wo große Investoren einfach eingestiegen sind und Wettbewerber aufkaufen und so weiter. Das ist okay. Ob das ist, wo auch die Makler hinwollen, muss man sich einfach fragen. Ja, mhm. Zumal wir einen großen Vorteil da drin haben, dass wir alles, wir schreiben unsere Software selbst, ja. Und wir konnten einfach auf der grünen Wiese anfangen, ohne dass wir uns auf vorherige oder bestehende Prozesse stützen mussten, was ja immer schwierig ist, verschiedenste Prozesse zusammenzuführen. So, und wenn ich jetzt am Markt herlaufe und kaufe einfach Software ein und Mitbewerber ein, dann muss ich diese Prozesse aber auch wieder zusammenführen. Und es klappt meist nicht so toll, wie man sich das denkt. Und das ist eben so unser Vorteil, dass wir eben sagen, wir konnten da ganz frisch anfangen. Wir überdenken unsere Prozesse hier jeden Tag im Team und erfinden uns neu und machen das auch gemeinsam mit den Maklern. Also die Makler haben bei uns ein großes Mitspracherecht, was sie denn noch an Features wünschen, was sie sonst an Unterstützung wünschen. Wir haben einen Bereich in der Maklerverwaltung drin, der nennt sich Ideen. Dort stellen wir den Maklern laufend vor, wo sind wir heute dran, morgen, in ein paar Wochen, Monaten, Jahren. Sie können mit drüber abstimmen. Wir berücksichtigen das in der Roadmap. Gut, es gibt Dinge, da müssen wir erst die Wände bauen, bevor wir das Dach draufsetzen können. Aber wir gehen eben genau diesen Weg. Die Makler können eigene Ideen anbringen, was sie sehr rege tun. Und das sind manchmal Kleinigkeiten, die man einfach übersehen hat, weil man ein bisschen betriebsblind hin und wieder mal ist. Ne? Von daher, Geld ist gut, wenn man viel Geld dort hat und Superpool werden möchte. Wir gehen eher einen anderen Weg. Wir haben auch unsere Investorenbasis nicht auf große VCs aufgebaut, sondern auf breiten Schultern gestellt. Ne? Also wir haben uns eher auf Ankerinvestoren gestützt. Einfach die Idee mittragen und die nicht im Sinn haben, in 3 Jahren schnell wieder mit Gewinn zu verkaufen.
Ja, wir werden das mit Spannung weiter beobachten, was Finanzritter so treibt im Markt. Das war Florian Kümper. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Viele Grüße zurück nach Iserlohn.
Vielen Dank und schöne Grüße nach Hamburg.
Die News der Woche.
Spätestens seit Mittwoch ist klar, ein generelles Provisionsverbot für die Vermittlung von Finanz- und Versicherungsprodukten wird es vorerst nicht geben. Trotzdem steht die Finanz- und Versicherungsbranche in der Pflicht, sich zu wappnen. Das meinen jedenfalls Jochen Kindermann und Udo Pickertz von der Wirtschaftskanzlei Simmons & Simmons.
Speziell mit Blick auf Versicherungsprovisionen wartet der Gesetzesentwurf zur EU-Kleinanlegerstrategie mit einigen Neuerungen auf, wie die beiden Analysten betonen. So schreibt die von EU-Finanzkommissarin Merit McGuinness präsentierte Richtlinie vor, dass die Kunden künftig zu den direkten und indirekten Kosten der Produkte und Anlagen informiert werden müssen. Neu ist dabei die Pflicht, über die Kosten auch jährlich zu informieren. Nach unserer Ansicht bedeutet dies, dass sich nicht nur die Produktinformationsblätter, sondern auch die Wert- und Performance-Mitteilungen werden ändern müssen, stellen Kindermann und Pickertz klar.
Hier werde es interessant sein, wie die entsprechenden Kosten auszuweisen und zu berechnen sind, da insbesondere bei Lebensversicherungen eine Verteilung von Kosten über einen Teil der Laufzeit stattfinde, geben die Autoren zu bedenken. Wie bei jeder Richtlinie stellt sich ferner die Frage, wie man sie in nationales Recht umsetzt. Und dann stellt sich die Frage, wenn man die Richtlinie uneinheitlich umsetzt, ob das nicht dem erklärten Ziel der EU, den EU-Kapitalmarkt zu vereinheitlichen und zu stärken, nicht entgegenläuft.
Und weiter, Auch wenn ein generelles Provisionsverbot für die Vermittlung von Finanz- und Versicherungsprodukten nicht in die EU-Richtlinie integriert wurde, stehe die Finanz- und Versicherungsbranche in der Pflicht, sich zu wappnen. So die Forderung der Experten. Denn die EU-Kommission habe klargemacht, dass die im Vorfeld durchgeführte Konsultation durchaus Argumente für ein generelles Provisionsverbot geliefert hätten. 3 Jahre nach Inkrafttreten der neuen Regeln will die Kommission prüfen, ob die gewünschten Verbesserungen eingetreten sind. Sollte es weiter aus ihrer Sicht verbraucherschädliche Praktiken geben, könnte ein generelles Provisionsverbot also spätestens in 3 Jahren auf den Weg gebracht werden, so die Autoren.
Unternehmen der Finanzbranche sei vor diesem Hintergrund zu raten, das Thema anzugehen und sich frühzeitig Gedanken über ein generelles Provisionsverbot zu machen. Es geht einerseits darum, für sich zu definieren, wie Beratung künftig ausgestaltet wird und welchen Stellenwert unabhängige Beratung haben soll. Andererseits werden sich auch diverse Dokumentationsprozesse ändern müssen. So der Appell der Rechtsexperten.
Bei der Ratingagentur Assicurata schüttelt man verständnislos die Köpfe. Und zwar darüber, dass sich offenbar nicht sonderlich viele Menschen in Deutschland dagegen versichern, zum Pflegefall zu werden. Schließlich kostet es viel Geld, sich pflegen zu lassen. Laut Verband der Ersatzkassen, VDEK, beträgt zum Beispiel die Lücke zwischen den tatsächlichen Kosten für stationäre Pflege und dem, was die gesetzliche Pflegeversicherung zahlt, im bundesweiten Durchschnitt 2.468 Euro. Im Vorjahr waren es noch 2.179 Euro.
Das sind 300 Euro mehr. Doch trotz solcher Lücken hatten Ende 2021 lediglich 5,3% bzw. 4,4 Millionen Menschen eine zusätzliche Versicherung für den Pflegefall abgeschlossen. Bei Assicurata vermutet man, nicht ganz abwegig, dass das an den Versicherungsprämien liegt. Die Deutschen sparen halt gern. Vor allem an Dingen, die noch so weit in der Zukunft liegen und so vage sind wie der Pflegefall.
Weshalb die Analysten der Sache in einer Studie auf den Grund gegangen sind. Sie ermittelten, wie teuer so ein zusätzlicher Pflegeschutz wirklich ist. Dazu unterscheiden sie die 3 Arten der Versicherung. Pflegekostentarife, Pflegebar und Pflegetagegeld. Wobei sie betonen, dass sich mit einer Pflegetagegeldversicherung gleichwohl ambulante als auch stationäre Pflegelücken gut schließen lassen.
Wir wollen jetzt nicht allzu viel Zahlensalat bringen, aber im Alter von 25 Jahren bekommt man einen Tagegeldtarif im unteren Preissegment ab 37 Euro im Monat. Mit steigendem Abschlussalter steigt natürlich auch die Prämie. Mit 45 Jahren ist man ab 84 Euro dabei. Und dann geht es weiter bis 132 Euro mit 55 Jahren und in der Spitze 222 Euro pro Monat mit 65 Jahren.
Deutlich höher liegen natürlich die Zahlen beim Premium-Tarif. Da geht es mit Mitte 20 bei 67 Euro im Monat los. Mit 45 Jahren werden schon 162 Euro fällig und mit 65 Jahren sogar schon, zugegebenermaßen ziemlich saftige, 411 Euro.
Die Barmer bestätigt den Eindruck, den andere Nachrichten und Krankenkassen schon nahelegen. Die Menschen werden öfter krank. Denn die Zahl der Fehltage stieg im Jahr 2022 um fast 30%. 22,7 Tage lang war ein Barmer Versicherter im Durchschnitt krank, meldet die Ersatzkasse.
Der Krankenstand lag damit im vergangenen Jahr bei 6,2%. Im Jahr zuvor waren es lediglich 4,8% gewesen. Dazu Vorstandschef Christoph Straub. Für den deutlichen Anstieg der Arbeitsunfähigkeit im Jahr 2022 kommt vor allem eine Ursache in Betracht. In der Arbeitswelt haben sich die Kontakte nach der Corona-Pandemie normalisiert, wodurch insbesondere die Zahl der Atemwegsinfekte stark anstieg.
Und so führen die Röchel- und Hustkrankheiten denn auch die Liste an. Es folgen Depressionen und Rückenschmerzen mit den zweit- und drittlängsten Fehlzeiten. Insgesamt waren deutlich mehr Barmer-Versicherte mit Anspruch auf Krankengeld arbeitsunfähig. Waren im Jahr 2021 mit 48,8% nur weniger als die Hälfte aller Beschäftigten arbeitsunfähig gemeldet, lag die Quote im Jahr 2022 schon bei 71,3%, also bei mehr als 2/3.
Und auch in dieser News widmen wir uns einer aktuellen Analyse der umtriebigen Ratingagentur Assekurata. Diesmal geht es um den aktuellen Marktausblick Schaden-Unfallversicherung. Demnach hatten und haben insbesondere die Wohngebäudeversicherung und die Kraftfahrtsparten unter inflationsbedingt steigenden Schadenaufwendungen zu leiden. Dabei zeigt sich, dass vor allem die Kfz-Versicherer in einem Dilemma stecken. So seien die Beitragsanpassungen in der Kraftfahrtversicherung bisher viel zu niedrig ausgefallen. Und das nur aufgrund des scharfen Wettbewerbs in der Sparte. Wie Dennis Wittkamp, Fachkoordinator Schaden- und Unfallversicherung bei Assekurata, klarstellt.
Um langfristig wieder in die Gewinnzone zu gelangen, müssten die Unternehmen die Beiträge im zweistelligen Prozentbereich anpassen, so Wittkamp. Zusätzlich werde sich die Wachstumsdynamik weiter abschwächen. Die Neuzulassungen und Besitzumschreibungen liegen weiterhin auf vergleichsweise niedrigem Niveau, was bedeutet, dass die Kfz-Versicherer immer noch in einem sehr umkämpften Markt agieren, was notwendige Preisanpassungen erschwert, erläutert Wittkamp.
Stark steigende Prämien erwartet Assekurata auch in der Wohngebäudeversicherung. Die unverändert hohe Inflation im Baugewerbe treibt über den Baupreisindex unmittelbar die zu zahlende Prämie. Damit wird es im laufenden Jahr erneut deutlich teurer für die Kunden, meint Assekurata-Chef Rainer Will. Gleichzeitig werde sich das Wachstum nach Verträgen voraussichtlich abschwächen. Die bereits deutlich rückläufige Bautätigkeit wird sich im Laufe des Jahres noch verstärken und die Wachstumsdynamik in der Wohngebäudeversicherung nachdrücklich dämpfen, so Wills Prognose. Der Rechtsschutztipp des Monats in Kooperation mit DMB Rechtsschutz. Wieder dürfen wir Sie zu einer neuen Folge unseres Formats der Rechtsschutztipp des Monats begrüßen. Zusammen mit Milan Jarosch, Leiter Vertrieb der DMB Rechtsschutzversicherung, wollen wir Ihnen Trends und Wissenswertes zum Thema Rechtsschutz näherbringen. Unser heutiges Thema ist Nachhaltigkeit. Los geht's! Heute sprechen wir zum fünften Mal schon mit Milan Jarosch, Leiter Vertrieb bei der DMB Rechtsschutzversicherung, über aktuelle Themen und relevante Themen vor allem aus der Sparte Rechtsschutz. In dieser Reihe werden wir über das Jahr verteilt monatlich einige interessante Themen diskutieren und freuen uns daher auf den Austausch, lieber Milan. Schön, dass du hierher gefunden hast ins Studio wieder einmal.
Ja, hallo.
Ja, lass uns loslegen. Heute hast du uns das Thema Nachhaltigkeit mitgebracht und was das speziell mit der Rechtsschutzversicherung zu tun hat, das wirst du uns jetzt mal erklären. Welchen speziellen Zusammenhang gibt es denn da?
Also Nachhaltigkeit ist natürlich ein heißes Thema. Zum einen, weil alleine das Wort ja schon mittlerweile bei vielen Zahnschmerzen verursacht. Und zum anderen, weil man ja erstmal auch definieren muss, was eigentlich gemeint ist bei dem Wort Nachhaltigkeit. Also wenn man ja danach geht, was die meisten so unter dem Thema Nachhaltigkeit verstehen, ist es ja eigentlich einfach nur ein Synonym für Umweltschutz. Aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung ist das aber ein bisschen kurz gesprungen. Einfach auch, weil wenn man sich jetzt diese UN-Nachhaltigkeitsziele mal anschaut, sieht man, dass das deutlich komplexer, umfassender ist. Da werden ja 17 Ziele insgesamt definiert, wovon ja nur ein paar direkt was mit dem Thema Umweltschutz zu tun haben. Und ich hatte tatsächlich vor kurzem mal eine Veranstaltung, auch mit Maklern. Und da haben wir das auch sehr kontrovers diskutiert, was jetzt eigentlich in welcher Form irgendwie Nachhaltigkeit bedeutet und was nachhaltig ist. Und man sieht, wenn man sich damit ein bisschen intensiver auseinandersetzt, dass die Komplexität ganz, ganz schnell exponentiell zunimmt, wenn man nämlich überlegt, was für Wechselwirkungen es in den unterschiedlichen Bereichen gibt und was dann, und das ist ja dann die spannende Frage, tatsächlich nachher richtig und falsch ist. Und man merkt, dass das auch nicht schwarz-weiß, sondern dass da ganz, ganz viel Grauzone mit im Spiel ist. Und
Kannst du uns da ein Beispiel vielleicht mal nennen? Welche Grauzone wäre das denn zum Beispiel?
Na, also wenn man jetzt mal überlegt, wir nehmen jetzt mal eine Photovoltaikanlage. Auf den ersten Blick gehen die meisten davon aus und sagen, ja, Haken dran, das ist nachhaltig zu 100%.
Unbedingt.
So, wenn man aber jetzt mal ein bisschen genauer das betrachtet und stellt man fest, naja, so eine Anlage, die braucht zum einen Ressourcen. Und diese Ressourcen sind A, häufig auch selten und zum anderen wachsen die nicht nach. So, und das ist so das erstmal das Erste, also Herstellung. Dann ist die zweite Frage, wer bastelt da im Zweifel dran rum? Also wer baut so eine Anlage zusammen und unter welchen Bedingungen wird das zusammengebaut? Gerade wenn das jetzt auch nicht hier in unserer Region ist, sondern eher in ferneren Regionen. dann ist natürlich auch wieder die Frage, wie sieht es mit den Menschenrechten, mit Arbeitsbedingungen etc. aus, und haben dann auch schon wieder eine Baustelle, die wir im Zweifel auch so gar nicht überblicken können, was da eigentlich so hintersteckt. Und dann im Hinten raus, nach der Nutzung, wenn also irgendwann diese Anlage nachher nicht mehr in Gebrauch ist, was macht man eigentlich dann mit dieser Anlage? Kann man die wieder irgendwie zurückführen und wiederverwerten oder nicht? Und wenn man das dann in der Gesamtbetrachtung sich anschaut, dann stellt man fest, dass davon einige der Aspekte vielleicht positiv auf das Konto einzahlen, auf der anderen Seite aber auch diverse Aspekte auf das Negativkonto. Und dann ist natürlich die spannende Frage, wer entscheidet denn, was ist denn jetzt da am besten? Also was ist das jetzt nachher tatsächlich nachhaltig oder ist es nicht? Und somit sind wir von dieser 100% Nachhaltigkeit Photovoltaikanlage ganz schnell auf dem, in der Diskussion drin, wo der ein oder andere sagt, naja, also aus meiner Sicht eher nicht.
Genau, guter Punkt. Man muss im Grunde die gesamte Wertschöpfungskette betrachten, sonst ist es am Ende zu kurz gesprungen. Kannst du vielleicht an der Stelle mal erläutern, welchen Beitrag die Rechtsschutzversicherung in dieser Diskussion spielen kann?
Die Rechtsschutzversicherung ist ja, wenn man sich die Nachhaltigkeitsziele mal ein bisschen genauer anschaut, schon per se nachhaltig. Einfach, weil sie ja vielleicht jetzt nicht im Bereich Umweltschutz, also nicht Ökologie, aber in anderen Bereichen, weil sie ja Zugang zum Recht ermöglicht und damit auch Gleichheit schafft und den Menschen, die vielleicht in potenziell grundsätzlich erstmal in einer schwächeren Situation stehen, es ermöglicht, ihr Recht auch durchzusetzen. Mhm. Von daher ist also Rechtsschutz erstmal grundsätzlich, hat den Vorteil, dass es schon mal nachhaltig ist. Nichtsdestotrotz ist es ja nochmal eine ganz andere Dimension zu sagen, was macht man eigentlich als Rechtsschutzversicherer? Also bin ich als Unternehmen nachhaltig aufgestellt? Und also A, als Unternehmen an sich, aber auch was die Produktpalette angeht. Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen das Thema, muss man immer überlegen, gibt es Ansätze, die über dieses reine ESG-Rating, also die über die Kapitalanlage hinausgehen? Und wenn man sich jetzt mal unser Beispiel nimmt, die DNB Rechtsschutzversicherung hat ja vor etwa 6 Monaten ein neues Produkt rausgebracht, Jolik, was also versucht, neben den normalen Rechtsschutzthemen, die ja Gleichheit zum Recht und so weiter, auch Nachhaltigkeitsaspekte mit zu integrieren. Also es quasi zu fördern, wenn ich jetzt kein eigenes Auto fahre oder eine andere nachhaltige Themen, wobei man natürlich auch nicht davon sprechen kann zu sagen, dass dort alle Nachhaltigkeitsthemen mit integriert sind, sondern ich habe ja immer nur die Möglichkeit, so Teilaspekte, die Nachhaltigkeit auf das Positivkonto einzahlen, damit zu integrieren, und das muss sich dann auch erstmal entwickeln.
Aber ihr beobachtet das ja sicherlich auch.
Genau.
Man kann ja auch fortlaufend auch Dinge integrieren oder auch verwerfen möglicherweise, die sich dann aus der Diskussion wiederum ergeben. Ne?
Genau.
Das finde ich auch so spannend.
Ja. Das ist genau nämlich der Ansatz. Also ich glaube, es ist schwierig, wenn man versucht, die eierlegende Wollmilchsau direkt am Anfang irgendwie zu finden. Also zu sagen, ich habe jetzt ein fertiges Produkt und das beinhaltet alles. Sondern wir sind ja noch, auch gerade bei der Nachhaltigkeit, wenn man das jetzt wirklich nüchtern betrachtet und auch wirklich produktiv und konstruktiv sich anschaut, sind wir da noch ganz am Anfang, weil ja grundsätzlich Unternehmen noch nicht alle auf Nachhaltigkeit getrimmt sind. Ich muss ja jeden einzelnen Prozess mir anschauen und muss überlegen, okay, was kann ich davon nachhaltig machen? Also um ein Beispiel zu nennen, alleine in der Versicherungsbranche zu sagen, also bei unserem Produkt beim Jolik ist es so, dass es zum Beispiel auch kein Papier mehr gibt. Und grundsätzlich die meisten Policen werden halt immer noch per Post verschickt und viele Dinge passieren auch noch per Post. Und das heißt, ich muss also erstmal schauen, dass ich die ganzen Prozesse im Hintergrund auch so gestalte, dass sie möglichst auch nachhaltig sind. Und das ist aus der Historie raus natürlich nicht ganz einfach. Und da haben wir alle noch Hausaufgaben zu machen. Letzten Endes muss man aber auch wissen, dass es, wenn wir für die kommenden Generationen auch noch eine lebenswerte Welt erhalten möchten und auch noch langfristig hier auf dem Planeten leben möchten und die Ressourcen auch möglichst schonend einzusetzen, dann werden wir darum nicht rumkommen, da auch nachhaltiger zu werden und auch wirklich alle da an einem Strang zu ziehen. Und dann ist auch weder eine Landesgrenze noch eine Unternehmensgrenze da irgendwie zu ziehen, sondern das müssen wir dann übergreifend schaffen.
Da hast du völlig recht, lieber Milan, das kann man nur unterschreiben. Das war ein interessanter Austausch mit dir, mal wieder. Und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit dir. Und beim nächsten Mal hast du uns schon ein Thema auf die Agenda gesetzt. Rund ums Tier wird das Thema lauten. Und ja, da bin ich gespannt, was da so herauskommt. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, alles Gute, bis bald.
Das Schwerpunktthema. Na, das nennen wir mal ein echtes Familienunternehmen. Beim Versicherungsmakler Potzins arbeiten Veronika Potzins, ihr Sohn Hauke Potzins und ihre Tochter Julia, Mathesen. geborene Potsins. Als kleine Spezialität helfen sie besonders häufig Frauen dabei, sich abzusichern und die Finanzen in den Griff zu bekommen. Nicht etwa an den Männern vorbei, sondern durchaus zusammen mit den Männern. Worum es dabei geht und welche Probleme die Frauen haben, das erzählt mir Veronika Potsins jetzt im Gespräch. Hallo Frau Potsins, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo Herr Harms, ich freue mich und vielen Dank für die Einladung.
Und ich freue mich, dass Sie da sind, denn Frau Potsins, es geht heute um ein spezielles Thema im Thema ESG, um das S, das Soziale. Und ich habe gehört, Sie haben sich insbesondere, also unter anderem auch darauf spezialisiert, Frauen in Finanzdingen und Gelddingen zu beraten und zu informieren. Wie kam es denn erstmal dazu?
Ja, es kommt dazu, dass ich ja selber Frau bin, mal ganz banal gesagt. Und ich natürlich auch mal oder immer noch verliebt, verlobt, verheiratet, 3 Kinder, angestellt und dann selbstständig gemacht in 2007 und das Unternehmen immer weiter ausgebaut habe. Und dass dann die Tochter Julia dazu gekommen ist. Und wir natürlich Frauenthemen haben und die beschäftigen halt anderen Frauen auch.
Ja, auf welche Probleme stoßen Sie denn bei Frauen speziell?
Also bei Frauen speziell würde ich sagen, ist es natürlich, dass spätestens durch die Mutterschaft, denn wenn die Familie gegründet wird, die Frauen doch häufiger die längere Zeit Care-Arbeit machen, wie man ja heute so sagt.
Stimmt.
Ja, also ne, früher war es halt einfach, man bleibt zu Hause, nicht weil ich einen Ehemann hatte, der gesagt hat, du bleibst zu Hause, sondern es ist auch schön, zu Hause zu bleiben, wenn man das so empfindet als Frau. Und diese mangelnde Berufstätigkeit, diese Fehlzeiten führen halt einfach dazu, dass ich als Rentnerin, so weit denke ich dann ja gar nicht, wenn ich mein Neugeborenes auf den Arm halte, dass ich dann mal einfach kein Geld habe.
Mhm.
Ne? Und Voraussetzung wäre auch, ich bin mit meinem Mann so lange ja auch verheiratet. Das ist ja heute auch nicht der Fall. Nicht? Also insofern, wenn Frauen Vorsorge betreiben, ist das das Beste, was man tun kann und auch tun sollte. Und wir erleben in den Gesprächen mit den Frauen, die auch zum Beispiel nach einer Scheidung, also mit, ich sag mal, um die 50 rum, einen Versorgungsausgleich bekommen haben, tatsächlich, das war immer so um die 170.000, 200.000 Euro, die haben sich total arm gefühlt. Und das finde ich total traurig, weil man kann durch eine Strategie sie wieder zu einem guten Gefühl zum Geld bringen und dass sie sich nicht so eine Sorgen machen müssen, wenn sie in Rente gehen.
Ist das so ein übliches Alter, mit dem die Frauen dann zu Ihnen kommen oder wie sieht es da aus?
Also wir haben, was ich ganz toll finde bei uns, weil wir ja über, ja Hauke ist ne, 29, sage ich mal, ich bin die Älteste.
Ihr Sohn,
mit 60,
ne?
Genau, mhm. Ja, mein Sohn. Und wir haben eigentlich fast jedes Alter vertreten, so dass wir auch junge Leute bei uns haben. Und wenn die dann bei mir sind, weil das ja so meine Themen sind, erlebe ich die jungen Männer total offen für diese Themen. Wie gestalten wir eigentlich unser Geld, unsere Verfügung, den Umgang mit unserem Geld? Weil da sind ja Wünsche da, die vielleicht erst später realisiert werden können. Und dann berate ich immer beide zusammen und sage aber auch, das Beste ist, jeder sorgt für sich vor. Dann hat man auch später mal gar keinen Stress. Sollte das mal ja nicht für immer und ewig halten. Dann haben beide richtig schön viel, eine gute Versorgung zum Rentenbeginn.
Mhm. Aber wenn die Frau dann erstmal mit dem Kind zu Hause ist, dann fällt ja da auch eine Menge Einkommen weg. Das heißt, jetzt könnte der Mann sagen, oh, jetzt muss ich für die Altersvorsorge meiner Frau zahlen. Sagen das manche Männer oder sind die da ganz entspannt und sagen, nee, gute Sache?
Also ich kann nur von unseren Kunden sprechen.
Gerne.
Hm? Es sind nette Menschen, nette Männer. Und wir sind ja, also ich glaube halt einfach, man zieht wirklich das an, wie man selber so tickt. Und weil wir aus einer Familie kommen, die das selber so erlebt haben, und unsere Kinder, also alle, wir sind ja, alle 3 Kinder arbeiten bei uns im Betrieb, kennen die das auch nur. Gleichberechtigung ist halt einfach, steht über allem und auch Freiheit und Selbstbestimmtheit. Und so bringen wir das halt einfach den Kunden auch rüber und die das gut finden, die werden eigentlich auch unsere Kunden und nehmen auch unsere Empfehlung an. Also von ganz klein anfangen. Ich kann auch mit einem kleinen Sparplan für ein Baby anfangen mit 10 Euro. Da freue ich mich total drüber, wenn die das machen, weil die dann erleben, plötzlich nach, ich sag mal, nach 2 Jahren sind da vielleicht dann schon 400 Euro drauf, weil die Kurse etwas hochgegangen sind, ja. Mhm. Und so, wie man so schön sagt, Kleinvieh macht auch Mist. Und die Männer verstehen, wenn ich sage, ihre Frau hat einfach jetzt weniger Einkommen. Wie viel Budget können sie planen, dass die Altersvorsorge weitergeführt werden kann? Vielleicht zu einem reduzierten Beitrag vorübergehend. Wir haben ja viel Flexibilitäten, wenn es sich um Versicherungsprodukte handelt. Und wenn jemand sich zutraut, auch selber eben halt in Depots zu sparen, also ETF-Sparpläne, dann ist das eine super Möglichkeit, Liquidität zu schaffen.
Ist das von den Beiträgen her dann 50-50, also für jeden dasselbe?
Also es kommt schon drauf an, wie die finanzielle Situation dargestellt ist. Mhm. Ich muss schon sagen, ich bin ja mal angefangen 2007 mit 0 Euro, 0 Kunden und hatte auch gar keine Ahnung, wie ein Maklerin arbeitet. Und Jahre Erfahrung ist es halt einfach. Und auch der Kundenstamm ändert sich, so dass wir so die in den letzten 2 Jahre angefangen sind, dass wir uns spezialisiert haben auf Unternehmen und Führungskräfte. Wir haben gesagt, aber Menschen in Verantwortung, das sind wir ja irgendwie gefühlt alle, die haben ein etwas höheres Budget zur Verfügung, dass sie eben halt für die Familie erstens eigentlich auch anders sorgen müssen, weil oft ist irgendwie natürlich schon eine Immobilie vorhanden oder der Immobilienwunsch ist auf jeden Fall da. Und ich muss ja dann darüber hinaus denken, wenn mein Einkommen wegfällt, derjenige, es kann ja auch mal die Frau sein, nehmen wir mal, die Frau verdient sehr gut. Mhm. Wie kann sie ihren Mann unterstützen, der dann zu Hause vielleicht tatsächlich mal die Elternzeit macht, weil der Verdienst dann nicht so hoch ist? Haben wir auch 1, 2, 3 Kunden so, die mir so spontan in den Kopf kommen. Dann ist das schon cool, wenn man sagen kann, so, und du, wir führen deine Altersvorsorge halt einfach weiter und wir gucken uns das, die finanzielle Situation an. Da ist es machbar. Bei Menschen, die so aus meiner Zeit noch stammen und so, ich sag mal, Wahnsinn. Also auch 4.000 Euro zusammen zu haben, ist ja heute fast zu wenig, würde ich sagen, bei den Mieten. Mhm. Da ist nicht so eine hohe Möglichkeit gegeben, die Sparraten so anzupassen, egal ob Versicherungslösung oder ins Depot. Aber ich kann natürlich geförderte Vorsorgen dafür nutzen, wenn ich sie richtig verstanden habe. Ja,
ja, das war jetzt die Frage, kriegt man da überhaupt noch irgendwas gewuppt? Also haben die da überhaupt noch Möglichkeiten, was hinzukriegen?
Ja. Also ich weiß, dass Riester-Rente, Basisrente, diese sogenannte Rürup-Rente und auch die betriebliche Altersversorgung sind für mich sehr gute Instrumente, die ich nutzen kann, um genau diese Zeiten, wo weniger Einkommen da ist, zu überbrücken. Mhm. Nehme ich ja mal meine Tochter, ich bin ja gerade Oma geworden vor 3 Monaten. Warum soll sie nicht 60 Euro im Jahr einzahlen, um für sich und ihr Kind 475 Euro Riester-Rente zu bekommen? Die Zulage.
Ja, warum eigentlich nicht, ne?
Mir geht's doch, also ich finde Geld auch schön, ja, und das, wenn man das zur Verfügung hat. Aber das sind 475 Euro vom Staat und wir wissen doch alle nicht, was in 30, 40 Jahren ist. Hier kommt es für mich nicht auf die Rendite unbedingt an. Die ist nicht sehr gut da. Auf der anderen Seite weiß ich, dass ich irgendeine Summe X zur Verfügung habe, die ich sonst nicht zur Verfügung hätte.
Die Riester-Rente wurde aber schon hier und da für tot erklärt. Ja. Machen Sie aber trotzdem noch, ne?
Wenn es passt, auf jeden Fall. Ich finde, die geförderten Produkte, man muss das immer individuell angucken. Das Einzige, was ich tatsächlich schwierig finde, ist immer diese Basis-Rürup-Rente, weil den Kunden natürlich immer aufstößt, dass trotz der tollen Förderung kein Kapital ausgezahlt werden kann. Mhm. Und das erlebe ich leider sehr oft, dass wir Kunden haben, die Basisrentenverträge haben, Rürup-Rentenverträge sogenannte. Und frage immer nur, wissen Sie, dass Sie kein Kapital ausgezahlt bekommen? Nein, das weiß ich nicht.
Ah, eine Bildungslücke, ne?
Ja. Und dann ist das schade, weil gut gedacht. Und es muss aber ins Gesamtkonzept hineinpassen.
Ich habe mal da noch eine andere Frage. Jetzt haben ja einige Versicherer sich prominente Frauen, ich sag mal so, ist jetzt ein bisschen böse, aber so ins Rampenlicht geholt. Die Regina Halmich zum Beispiel, die Schlagersängerin Beatrice Egli, die werben jetzt dafür, dass Frauen sich für Finanzen interessieren, ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen. Was halten Sie davon? Bringt das was?
Ich begrüße das, dass das ein Thema ist. Ich habe mir viele Podcasts angehört von den Finfluencern. Also ich finde es gut, dass das reingebracht wird. Aber ganz ehrlich, es führt ja nicht dazu, dass ich das durchhalte die ganze Zeit und dass ich dann vor allen Dingen mehr weiß. Weil es wird ja nicht konkret darauf hingewiesen, was soll ich jetzt tun? Ja, spare in ETF. Ja, in welchen denn? Keine Ahnung, gibt es 5000 ETFs? Ne? Ich bin ja nicht besser. Und auf der anderen Seite, die prominenten Frauen haben ja gar kein Problem mit Geld. Ne? Also wenn die es verkehrt gemacht haben, dann haben sie doch nicht auf ihr Bauchgefühl gehört, weil ich behaupte mal, Frauen wie Männer, wir haben alle ein Bauchgefühl. Und wenn wir auf unser Geld, wenn wir da, das hat ja auch viel mit Glaubenssätzen zu tun, wenn ich das komplett aus der Hand gebe und nicht dazu lerne, damit ich es eigentlich machen könnte nach einer gewissen Zeit, dann bin ich immer noch abhängig von irgendeiner Beratung.
Wenn Sie so ein junges Paar dann da haben, das Frischgeborene krabbelt auf dem Boden, krabbelt ja noch gar nicht, Quatsch, aber das Frischgeborene schreit. Ja. Auf welcher Ebene spielen sich denn diese Vorsorgen dann ab? Also sind Sie eher so von gebundener Rentenversicherung oder Investmentdepot? Was machen Sie gerne?
Also erstmal, also ich mag alles gerne, was zusammenpasst. Ja, also von daher, ich gucke immer an, was vorhanden ist. Wir erleben ja auch da schon Historien, wenn jemand um die 30 ist. Ich hatte eine Kundin, die hatte tatsächlich 5 Bausparverträge an einem Tag bekommen.
An einem Tag?
Oh. An einem Tag, weil sie mal geäußert hatte, dass sie mal eine Immobilie haben möchte. Also 5 Bausparverträge, die sie alle ansparen sollte. Eine vongebundene, ja, und eine vongebundene Rente. Sie können sich vorstellen, da fiel es mir leicht zu sagen, ganz ehrlich, haben sie hoffentlich erst kurz angespart. Ja, ich glaube 3 Monate. Ich sage, das sind Schmerzen jetzt, aber die sind nur kurz. Mhm. Und jetzt, es ist wichtig, dass sie ein Krankentagegeld haben und über die Berufsunfähigkeit nochmal aufzuklären, weil sonst nützt die beste Altersvorsorge nichts, wenn ich mein Einkommen nicht abgesichert habe. Ja?
Genau solche Dinge dann erstmal, ne?
Ja, also zumindest der Kunde Bescheid weiß, dass er schon mal gehört hat. Und wenn er dann sagt, nö, weiß ich, aber ich will jetzt ins Depot sparen, ja, dann schauen wir uns das natürlich an. Das machen wir auch. Wir haben Zulassung ja für alle Anlageformen. Das machen wir natürlich. Aber vorher ist diese Aufklärung ganz wichtig.
Was hat denn der Bausparberater dazu gesagt, als die plötzlich wieder weg waren?
Ja, er fand das nicht gut. Er sagt, doch, mach's. Also, ne, er hatte gesagt, aber du wolltest doch eine Immobilie. Die bekommt sie auch, die Beratung bei uns. Aber natürlich nicht mit 5 Bausparverträgen, sondern immer als Konzept und als Strategieberatung.
Apropos Ticken, wie die Leute so ticken. Hatten Sie auch schon mal so richtig grantelnde Partner, so wo der Mann gesagt hat, du gehst mir nicht noch mal hin oder irgend sowas?
Nein, ich muss sagen,
das spricht für die Männer, das ist gut.
Ja, ich sag mal, also wir kommen mit beiden Geschlechtern oder mehreren, was ist divers.
Und allen,
wirklich,
genau.
Ja, wir kommen, Männer und Frauen, wir machen da keine Unterschiede von der Empathie oder wie wir mit den Menschen umgehen. Wir mögen halt einfach auch nur offen behandelt werden. Und wenn jemand die fachliche Kompetenz absprechen würde, nee. Also das hat bisher noch keiner getan. Ich glaube tatsächlich an der Türschwelle bei uns im Büro oder auch online, die wissen, dass sie das nicht machen müssen mit uns. Wir gehen nicht in einen Kampf da rein. Wir wollen ja keinen überzeugen, sondern die sollen sich ja selber entscheiden können. Wir geben ja Hinweise, ne? Und verteilen Wissen und sagen nicht, hier übrigens, ich habe jetzt mal was für dich und das solltest du machen. Ne, es geht, so habe ich es mal gelernt, ne? im Verkaufstraining. Also ja.
Verkaufstraining, da steckt schon Verkauf drin, ne?
Und ich kann ihn, da könnten wir noch eine halbe Stunde. Ich weiß, als dass ich überhaupt dazu gekommen bin, war, weil eine Freundin eben halt von einer Versicherungsgesellschaft das Angebot hatte, Vertriebsassistentinnen gesucht. Ich wusste ja gar nicht, was das ist. 2001. Oh Gott, wie lange das her ist. Mache ich mal so. Und dann tatsächlich Verkaufstraining. Der Kunde entscheidet sich immer für die Mitte. Sagen Sie einfach, möchten Sie 50, 75 oder 100 Euro sparen? Und er sagt 75. Ja, wie furchtbar, ne? Und dann Telefontraining, ich sag Ihnen das. Und das, wir mussten 10 Termine machen. Und ich hab diese Termine geschwänzt, wo wir dahin mussten. Ich bin da nicht hingefahren, weil ich das nicht wollte. So, und das war, und so sind wir eigentlich seit, ja, und 2007 habe ich mich aus den Gründen halt selbstständig gemacht. Ich brauche Freiheit und Kreativität vor allen Dingen. Und das kann man mit Geld und Finanzen und Wünschen, die man so im Leben hat. Das kann ich alles miteinander verbinden und deswegen liebe ich diesen Beruf so sehr.
Und das würde ich jetzt als großartiges Schlusswort nehmen, Frau Kotzins. Okay. Vielen Dank für die Einblicke in Ihren Beruf.
Ja, herzlichen Dank. Hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ein paar Punkte waren für Sie auch interessant und bedanke mich recht, recht herzlich.
Und ich danke Ihnen.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hinterlassen Sie dort auch gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das lange Pfingstwochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.